Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und nachösterlich, immer noch zuversichtlich und gut gelaunt am Dienstag, dem 22. April 2025. Die Welt ist in Aufruhr. Wir steuern auf einen möglichen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China zu. Und das erfüllt viele, auch mich, mit Sorge. Denn dann steigt der Druck abermals auf die Politik in der Schweiz, Farbe zu bekennen, wie es dann heißt, sich auf eine Seite zu schlagen. Es gab jetzt auch Diskussionen in der letzten Woche. Da haben prominente Teilnehmer gefordert, die Schweiz gehöre doch zum Westen und sie dürfe da auf keinen Fall sich vom Westen, also von den Amerikanern, abwenden. Und hier klingt schon an der Ruf nach einer Distanznahme gegenüber China. Und diesen Versuchungen, diesen Druckversuchen, die zweifellos kommen werden, nicht zuletzt auch von der Europäischen Union, denen muss die Schweiz widerstehen. Wir haben schon gewaltige Fehler gemacht, damals beim Einmarsch der Russen in die Ukraine, da haben wir die Neutralität teilweise preisgegeben und unsere Glaubwürdigkeit verspielt. Das ist ja interessant, die Schweiz wettete auf einen Sieg des Westens oder der Amerikaner, weil die Amerikaner sind ja letztlich der militärische Muskel des sogenannten Westens. Man wettete also auf einen Sieg der Amerikaner, hat sich verkalkuliert, weil die Russen jetzt am Gewinnen sind. Jetzt haben wir eine neue Regierung in Washington und die hat wenig Verständnis dafür, dass die Schweiz sich da jetzt auf die Seite der anderen geschlagen hat. Also die Anbiederung an den Zeitgeist, die Anbiederung an diesen emotionalen, politischen, ja eben Gefühlsstrom, das hat sich für die Schweiz jetzt überhaupt nicht ausgezahlt. Und es bestätigt einmal mehr eben in Krisenzeiten, wenn es stürmt und wenn es drunter und drüber geht, dann muss man beim Bewährten bleiben. Und die Schweiz hätte eben da ganz streng bei ihrer Neutralität bleiben sollen. Nun, das ist noch nicht endgültig vertan. Es gab schon frühere Phasen in unserer Geschichte, in denen sich die Schweiz von der Neutralität entfernt hat. Aber man hat dann immer wieder den Weg zurückgefunden. Und das Gleiche jetzt gegenüber China. Wir dürfen uns doch hier jetzt nicht reinziehen lassen von den Amerikanern in eine Frontstellung gegenüber China, weil China ein ganz wichtiger auch Zukunftsmarkt für die Schweiz ist. Und selbstverständlich ist eben dieses weltoffene Verhalten ja und gerade auch eine Überlebensstrategie unseres Landes. Das heißt nicht, dass man auf illegale Weise Kriegsgewinner sein möchte oder sein kann. Das wird auch nicht toleriert. Das hat man in der Schweiz immer durch das System des Gouraud Normal ausgeschlossen. Das wird dann jeweils verleumdet. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die Schweiz jetzt nicht wieder den gleichen Irrtum begeht wie damals bei der ganzen Eskalation der Ukraine-Krise. Wir müssen weltoffen bleiben. Das ist ein zentrales Thema, das ich immer wieder hier verstärken und vorausschicken möchte. Es gibt da viele Anknüpfungspunkte, aber das ist etwas Grundsätzliches, das zu sagen ist. Die große Nachricht am Wochenende ist die Auferstehung von Papst Franziskus. Am Ostersonntag ist er aufgetreten, noch einmal hat eine Predigt gehalten, geschwächt allerdings, unverkennbar. Und er hat auch noch den amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance empfangen zu einer seiner mutmaßlich letzten Audienzen. Und am Ostermontag ist der gesundheitlich schwer angeschlagene Pontifex Maximus, der oberste Chef der katholischen Kirche, Stellvertreter Gottes auf Erden, wie er genannt wird, ist er gestorben an den Folgen eines Schlaganfalls. Und das dominiert natürlich heute Morgen die Berichterstattung. Und Papst Franziskus wird geschildert als ein Papst, der Herzen der zärtlichen Menschlichkeit, der versucht habe, nach dem verkopften, etwas intellektuellen Pontifikat von Benedikt, dem früheren Kardinal Ratzinger, dem großen Geistesfürsten der katholischen Kirche, der wirklich ein ganz brillanter Theologe war und auch ein glänzender Autor. Er hat versucht, da das Papsttum wieder näher an die Leute, auch an die Ärmsten zu führen, hat ja nicht den Papstpalast bezogen im Vatikan, interessant, sondern etwas abseits gelebt, nicht da in den zentralen, vielleicht auch etwas abgehobenen Räumlichkeiten. Also ein Papst, der hier einen Gegenakzent setzen wollte, sich auch als Reformer betätigte. Dadurch ist er vor allem auch von konservativer Seite immer wieder in die Kritik geraten, auch wegen seiner Beliebigkeit. Ich bin kein Experte als Papstdeuter, aber bei mir überwiegt ein Sympathiegefühl für diesen Papst, denn ich habe sehr geschätzt, dass er an ein paar ganz wesentlichen Forderungen des Papsttums oder der Kirche, man kann das auch überkonfessionell formulieren, festgehalten hat, nämlich an der Forderung nach Frieden und Versöhnung, gerade auch in der ganzen Auseinandersetzung um Russland und um die Ukraine. Er hat sich da auch unbeliebt gemacht. Das schätze ich immer, wenn einer die Kraft hat, auch gegen den Mainstream anzutreten. Und dann wird er ausgegrenzt und angefeindet. Ja, da muss ja etwas dahinter sein, wenn er andere vom Gleis wirft. Und das habe ich an ihm geschätzt, sein mutiges Eintreten für Frieden. Und dass ihm das dann auch zum Vorwurf gemacht wird, einem Papst, ist ja das Signum einer verrückten Zeit, muss man da hinzufügen. Also, großer Respekt für diesen Pontifex. Jetzt geht die Suche nach einem Nachfolger los und da wird natürlich das schon sehr interessant sein zu beobachten und die Aufmerksamkeit ist groß. Das zeigt auch die Bedeutung nach wie vor der katholischen Kirche. Das muss man ja auch einmal hier festhalten. Die Schlagzeilen in den letzten Jahren waren immer geprägt durch Kirchenaustritte und Missbrauchsskandale und man wollte das eigentlich schon abschreiben, aber kaum wird dann so ein wichtiger Posten frei, gehen dann die Visiere der Medien und auch der Weltöffentlichkeit plötzlich wieder sehr intensiv auf dieses Ziel hin und man beschäftigt sich da aufs Heftigste mit dem Vatikan. Und ja, wird jetzt ein Papst kommen, der für den Zeitgeist steht, für das Woke, politisch Korrekte, für das Bequeme, könnte man auch sagen. Oder wird jetzt ein Papst gebracht, der Widerstand leistet, ein Widerstandskämpfer, der mit der Kirche als einer, ja, im weitesten Sinne, nicht im politisch eng geführten Sinne, aber im weitesten Sinne ein widerspenstiges Element vertritt, sozusagen eine konservative Kirche gegen den Progressivismus der Politik und des Menschen, der ja es nicht gerne hat, wenn ihm Grenzen gesetzt werden. Der Mensch ist am liebsten grenzenlos unterwegs, auch der Politiker, je weniger Grenzen, desto unbegrenzter die Macht und das desto geringer natürlich auch die Kontrolle. Wir werden sehen, meine persönlichen Neigungen gehen natürlich immer etwas ins Gegenläufige, ins Widerstrebende hier, das Papsttum, die Kirche als Antithese zum Zeitgeist, weil es eben gefährlich ist, wenn alle in die gleiche Richtung marschieren. Hexet verrät Angriffspläne im Familienchat. Nicht abreißende Aufregung um den amerikanischen Verteidigungsminister. Das wird von unseren Medien hochgefahren. Warum? Ja, weil man eben sehr kritisch ist gegenüber dieser Präsidentschaft Trump. Das ist eine gute Nachricht. Trump wird dermaßen skeptisch beleuchtet und untersucht, er kann sich gar keinen Fehltritt leisten. Und ich hätte mir gewünscht, dass mit der gleichen Akribie schon sein Nachfolger, sein Vorgänger Joe Biden beäugt worden wäre. Aber damals war das Gegenteil der Fall, darum hat Biden natürlich so viele Fehler gemacht, weil man ihm bei diesen Fehlern, obwohl sie sich ganz klar schon als solche herausgestellt hatten, noch applaudiert hat, man hat ihm noch zugejubelt. Und das ist gefährlich, bei Trump kann das nicht passieren. Ob Hexet jetzt gehen muss, weil er hat da weitere Chat-Informationen im privaten Kreis angeblich geteilt, das kann ich natürlich nicht beurteilen hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Mir ist einfach aufgefallen, dass es da jetzt auch von Seiten ehemaliger Mitstreiter kritische Einlassungen gegeben hat. Politico, das Portal in Amerika, ein sehr Trump-kritisches Portal, hat sich da entsprechend nach vorne gewagt. Also wir sind gespannt und beobachten das Ganze von außen. Die Beziehung zu den USA ist auf dem Prüfstand, lese ich heute Morgen im Tagesanzeiger. Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin fliegen nach Washington, um die Wichtigkeit der Schweiz für die USA zu betonen. In der Vergangenheit kam das selten gut heraus. Ja, die Medien sind da auf Konfrontationskurs zur Trump-Regierung und man möchte der Schweiz nahelegen, sich davon Amerika zu distanzieren. Das ist ja auch in der Politik jetzt von einigen Hitzköpfen verlautbart worden, zum Beispiel von FDP-Präsident Thierry Burkhardt. Das ist für mich Chabis, was da rausgelassen wird. Das ist abwegig. Die Schweiz muss natürlich auch mit den Vereinigten Staaten gute Beziehungen haben. Aber wir müssen eben aufhören, unser ganzes Vertrauen da auf Großmächte zu setzen. Die folgen ihren Interessen, die folgen nicht ihren Freundschaften. Und die Schweiz muss einfach ihre Stärken aufzeigen und muss versuchen, sich da möglichst in ihrem Interesse zu positionieren. Aber diese klebrigen, diese Freundschaftssoße, die da immer wieder durch die Medien geschlürft und gedreht wird und gedrechselt, das ist nicht das Angemessene hier in der Erfassung der wesentlichen Tendenzen. Nun, die gute Nachricht jetzt für Länder wie die Schweiz, aber auch für Länder der Europäischen Union in diesem Zollkrieg, der ja alle überrascht hat, der alle schockiert hat, die gute Nachricht ist, dass Trump meines Erachtens nicht einen Krieg, einen Handelskrieg gegen die Schweiz oder gegen die EU führen möchte oder gegen andere Länder. Da wird er einen Deal abschließen wollen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn das sind natürlich auch gewaltige bürokratische Anforderungen. Also gut ist, dass der Bundesrat jetzt hier überhaupt hinfährt, sich keine Gegensanktionen überlegt, beziehungsweise das womöglich noch macht. Übrigens auch Korea, auch ein eigentlich befreundeter Staat zu den USA, ist da mit sogenannten Zöllen belegt worden, weil sie eben sehr erfolgreich exportieren. Amerika also benutzt hier die Aufkündigung des Freihandels als Druckmittel, um für sich bessere Bedingungen herauszuholen. Das Ziel von Trump könnte darin bestehen, tatsächlich Industriearbeitsplätze nach USA zurückzuholen. Allerdings, und darauf haben wir hier schon oft hingewiesen, das große Problem von Amerika, warum haben sie diese Industriearbeitsplätze verloren? Hat natürlich auch damit zu tun, dass ihr Bildungssystem nicht die Facharbeiter hervorbringt, die in der Industrie vonnöten sind. Die Amerikaner haben eine starke Dienstleistungsbranche, da sind sie weltführend, aber industriell sind sie zu schwach, weil eben sie ein Bildungssystem haben, das auf der einen Seite die Elite natürlich sehr stark fördert, mit einigen Top-Universitäten, aber dann haben sie lange nichts mehr und es kommen die Handlanger und eben die Hilfsarbeiter und dazwischen, überspitzt gesagt, fehlt da etwas der Mittelbau. Wir haben übrigens schon vor 8 Jahren auf diese Schwächen hingewiesen, als Trump zum ersten Mal mit seiner ganzen Zollgeschichte aufgetreten ist. Das also ist das Problem, aber sie möchten da nicht den Krieg gegenüber Ländern wie der Schweiz. Das eigentliche Ziel ist China und das ist ein ganz starker Gegner und China hat sich jetzt seinerseits auf diesen Zollkrieg, auf diesen Handelskrieg eingelassen. Und während die Amerikaner bereits ein bisschen einknickten, Trump hat ja die elektronischen Geräte und Zulieferer mal ausgenommen, weil da die eigene Industrie davon abhängt, aber die Chinesen haben jetzt gesagt, ja nein, also wir geben da keinen Millimeter nach und sie möchten auch die sogenannten seltenen Erden sperren. Also bin ich dann sehr gespannt, ob die Amerikaner noch stark genug sind, hier China in die Knie zu zwingen. Ich habe eher meine Zweifel. Ich glaube, die Amerikaner sind schon noch sehr stark. Aber China ist eben auch sehr, sehr stark. Und solche Handelskriege, solche Auseinandersetzungen zwischen den ganz Großen, die laugen dann eben immer beide Seiten aus. Falls Russland seine Kriegsziele erreicht, könnte es weitere Länder angreifen. Die NZZ hat hier einen Botschafter aus Schweden mobilisiert, der die paranoiden Vorstellungen aktiviert, die da immer noch auch bei uns und vor allem in der NZZ herum Geistern. Ich halte das ja für völlig abwegig. Also die Russen haben kein Interesse, jetzt andere Länder anzugreifen in Europa. Wenn man so argumentiert, dokumentiert man einfach seine Weigerung, die Ursachen des Ukraine-Kriegs näher unter die Lupe zu nehmen. Dann ist man eben gefangen von dieser Rhetorik der Zeitenwende, als ob damals ein neues Kapitel aufgeschlagen worden wäre. Ist dummes Zeug. Die Russen haben in der Ukraine Sicherheitsinteressen. Und ja, sie betrachten auch die Ukraine als eine Wiege ihrer Kultur. Da sind sie nicht die Einzigen. Es sind jetzt in Deutschland interessanterweise im Spiegel veröffentlicht worden Aussagen vom früheren Kanzler Helmut Kohl im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Und für Kohl war die Ukraine im Grunde Teil von Russland. Er hat sich gar nicht vorstellen können, so Ende der 80er, zu Beginn der 90er Jahre, dass die Ukraine sich jemals abspalten könnte. Also das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das sind komplexe historische Verwicklungen und Verbandelungen, die dort zu beobachten sind. Und mit dieser einfachen, klirrenden, Kriegspeitschen knallenden, trommelnden Rhetorik wird man dieser historischen Gegebenheit überhaupt nicht gerecht. Das Ständemeer ist auch im Bundesrat umstritten. Ich meine, das ist ein Skandal. Das ist einfach ein Skandal. Jetzt reden uns unsere Bundesräte und viele Politiker, nicht zuletzt da die FDP mit ihrem Simon Michel, ein, wie wichtig und existenziell unausweichlich diese Unterwerfungsverträge der Schweiz gegenüber der EU sein sollen, warum wir das unbedingt abschließen müssen, dass wir also Teile unserer Gesetzgebung nach Brüssel auslagern, Volksrechte da einfach verscherbelt werden und im Gegenzug dann auch noch die Gerichte der Gegenseite, das EU-Gericht, das letzte Wort haben soll. Und zum Dank sollen dann auch noch unsere jährlichen Tributzahlungen von etwas über 100 Millionen auf 350 Millionen Franken jährlich erhöht werden. Ich meine, das sind so offensichtlich miserable Verträge. Also du wirst entmündigt und da musst du auch noch deine Entmündigung bezahlen. Aber der Gipfel ist, dass man uns einredet, wie wichtig diese Verträge angeblich sein soll, und die gleichen, die diese Wichtigkeit, die Existenzialität betonen, die sagen, ja, ja, aber es reicht, wenn wir ein einfaches Volksmeer haben. Auf keinen Fall ein Ständemeer, so wichtig ist das nicht. Also während man die Bedeutung ins Universale hochstilisiert, versucht man das sozusagen demokratisch über die ganz kleine, über die kleinere Hürde zu bringen und nicht über die große. Es passt ja hinten und vorne nicht zusammen, da merkt man, dass es scherbelt. Wenn es so wichtig ist, wie Sie behaupten, dann müsste man ja das Ständemeer zwingend machen. Also hier wird wirklich also gelogen, obwohl man den Begriff Lüge in der Politik eigentlich nicht verwenden sollte. Politiker lügen nicht, sie erzählen einfach perspektivische Wahrheiten. Nun, wie auch immer, es wird hier brandschwarz die Unwahrheit erzählt. Lassen Sie sich davon nicht beirren. Da braucht es Volksabstimmungen. Der Skandal besteht ja eigentlich schon darin, dass der Bundesrat sich überhaupt darauf eingelassen hat. Dabei ist der Bundesrat ja gar nicht zuständig. Ich meine, da geht es ja um die Volksrechte. Dass wir, wenn die Angestellten in einer Firma beschließen, die Aktien des Eigentümers an einen Konkurrenten zu verscherbeln. Ich meine, da würde man von Verrat sprechen, von Korruption, wenn sie dann im Gegenzug auch noch Geld kassieren sollen. Das verspricht ja die EU auch. Ja, wenn ihr das macht, dann werdet ihr mehr Geld bekommen, dann werdet ihr mehr verdienen. Das erinnert mich, ich lese jetzt gerade ein paar Bücher darüber, das erinnert mich an die Versprechungen des persischen Kaisers oder der persischen Großkönige Darius und Xerxes an die Griechen. Wenn ihr euch vor uns in den Staub werft, dann werdet ihr finanziell profitieren, dann werden wir euch vergolden, dann bekommt ihr die großen Märkte des persischen Riesenreichs im Osten. Aber die Griechen haben sich eben nicht unterworfen, sie haben sich den Persern entgegengestellt, erfolgreich, obwohl die Perser übermächtig waren. Bei der Schlacht von Marathon, an den Thermopylen, bei der Schlacht von Salamis und dann bei Plataea, dieser Entscheidungsauseinandersetzung auf der flachen Ebene mit Themistokles, Xanthippos und all diesen griechischen Helden, deren Name heute schon bald in Vergessenheit geraten ist. Doch wenn die Griechen damals nicht gewonnen hätten, wäre vielleicht die europäische Geschichte ganz anders verlaufen. schaffen. Genauso, wenn die Schweiz jetzt hier einknickt vor der EU, das könnte die Weltgeschichte nicht verkraften. So, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vor allem die Schweiz könnte das nicht verkraften. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Vielen Dank und bis gleich.